Es ist 9 Uhr mitteleuropäische Sommerzeit. Und wieder mal darf ich Ihnen einen schönen Sonntagmorgen wünschen, verehrte Damen und Herren, recht herzlich willkommen bei einer Ausgabe des Österreich-Rundspruchs des österreichischen Versuchssenderverbandes. Wir haben die Sommerpause hoffentlich alle gut überstanden und melden uns wieder zu einer Rundspruchsaison 2004-2005 bei Ihnen, wo wir wie gehabt und wie üblich an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat eine Sendung unserer Information über den österreichischen Amateurfunk auf der Kurz- und Ultrakurzwelle für Sie gestalten und ausstrahlen. Am Mikrofon begrüßt Sie, ja, auch einigermaßen erholt durch den Sommer, OE1 Whisky Bravo Sierra. Auch unser gesamtes Team ist fast vollständig wieder mit dabei. Unser Karl Bugner wartet schon darauf, Ihnen die Informationen über DX übermitteln zu können. Das wird der erste Beitrag der heutigen Sendung sein. Auf unseren Helmut Hofbauer werden wir ein paar Wochen verzichten müssen. Seine Augen haben sich im Augenblick verschlechtert und er wartet auf seinen Operationstermin, denn sonst hat er ein bisschen ein Problem, am Mikrofon sein eigenes Manuskript wieder lesen zu können. Also der arme Helmut wird ein bisschen ausfallen. Wir hoffen ihn aber Ende Oktober oder so wieder hier als Mitarbeiter unserer Sendung begrüßen zu dürfen. Ja, und damit kommen wir zu einem eher traurigen Kapitel der heutigen Sendung. Wir müssen Ihnen einen Silent Key vermitteln, der auch mit dem Rundspruch indirekt zu tun hat. Der österreichische Amateurfunk hat in der Nacht vom 29. auf den 30. Das ist die Nacht vom vergangenen Sonntag auf Montag, wohl einen seiner profiliertesten Oldtimer verloren. Ingenieur Walter Nowakowski, OE1 Whisky November, ist in der Nacht vom 29. auf den 30. August dieses Jahres in Wien in seiner Wohnung verstorben. Wir werden dem Walter Nowakowski, dem OE1 November, Whisky November, der so viel für den österreichischen Amateurfunk in unterschiedlicher Richtung und Art getan hat, an den sehr viele Erinnerungen hängen, der sicherlich eine Person ist, die mit vielen, vielen Anekdoten und Ähnlichem zu charakterisieren ist. Wir werden ihm voraussichtlich die nächste Rundspruchsendung als Schwerpunktthema widmen. Wir werden Gespräche führen, wir werden Zuspielungen zusammenstellen, wir werden einen kleinen Nachruf-Rundspruch für OE1WN, für unseren Walter, verfassen. Das aber, wie gesagt, erst in der nächsten Sendung. Für jetzt im Augenblick kann ich also nur einige Sekunden Funkstille im Gedenken an OE1 Whisky November einlegen. Sie hören den Österreich-Rundspruch im 8040 und 2 Meter Band über unsere Stammausstrahlung, das ist OE3 XNB, der Landessender des Landesverbandes Niederösterreich in Mödling, südlich der Stadt Wien. Dort läuft das 80 und das 40 Meter Band. Die weitere Direktausstrahlung ist der Simplex S20, direkt hier von mir vom Rundspruchstudio weg, OE1 Whisky Bravo Sierra. Und dann laufen natürlich noch unsere Verbindungsstationen mit. Wir freuen uns, dass Sie auch nach der Sommerpause wieder Ihre Arbeit aufgenommen haben. Das ist OE1 Whisky Sierra Sierra, OE1 Foxtrot Whisky Uniform, OE3 Bravo Hotel Whisky, weiters angeschlossen OE3 XPA, OE5 XLM, OE5 XLL. Bestätigungsverkehr wird es heute geben über OE3 Uniform Romeo Alpha im 80 Meter Band und OE1 Papa Yankee Alpha hier in Wien auf Simplex S22, pardon, das ist natürlich meine Frequenz hier auf Simplex S22 auf UKW. Ja, und natürlich läuft auch die Übertragung in Realtime auf Echolink durch mit OE3 Bravo Mike Alpha, der Fred führt das durch. Wegen der größeren Bandbreite bitte über Austria Konferenzserver OE8 Juliet Hotel Kilo-L connecten. Im Übrigen zeichnet O3BMA den Rundspruch digital auf und etwa 30 Sekunden nach Ende der Sendung steht die Sendung, wie aber auch alle vorangegangenen, unter www.oe-rundspruch.tk zum Download zur Verfügung. Schauen Sie sich diese Homepage überhaupt genauer an, denn dort gibt es zum Beispiel auch eine neue Rubrik, Neues über Echolink in Österreich. Sie finden dort die letzten Neuigkeiten über die österreichischen Echolink-Relais, Anleitungen zur Benutzung von Echolink allgemein, sowie eine Fotogalerie über den Besuch von Alfredo Papa Yankee 2 Hotel Yankee. Er stammt aus São Paulo und war vor kurzem in Österreich. Noch einmal diese URL, www.oe-rundspruch.tk. Soweit zum Eingangsblock der heutigen Sendung, jetzt aber gleich zum DX-Bericht und ich gebe das Mikrofon frei für unseren Karl.
Ja, recht schönen guten Morgen, wünscht das Gecko 1 Bravo Kilo Whisky. Sind 2 Monate ins Land gezogen, wo wir keinen Rundspruch hatten, entsprechend umfangreich wären eigentlich die Meldungen. Ich kann mich da ja nur auf das Wichtigste beschränken. So weit einmal unsere Sonne betrifft, hatten wir Hü und Hopp, muss ich sagen, schon bald nach dem letzten Rundspruch, so um den 18. Juli herum, gab es besonders gute Werte von unserer Sonne. Die Relativzahl lag bei 176, der solare Flux bei 175 und schon 14 Tage später hatten wir nur 32 Relativzahlen und nur 89 Fluxwerte, wieder gefolgt von einem Höhepunkt mit 160 Relativzahlen und 149 Fluxwerten und am letzten Tag des August hatten wir gar nur eine Relativzahl von 11 und einen Fluxwert von 88, wobei Relativzahl 11 heißt ein Sonnenfleck und der mit sich eine Gruppe bildet, plus 10 macht 11. Es ist meine Vermutung, dass im Zeitraum bis zum nächsten Rundspruch wieder bessere Bedingungen auf der Sonne herrschen werden. Und ich kann Ihnen nur empfehlen, da wir uns ja in den ersten 2 Jahren ungefähr ein Minimum genehmigen müssen, sollten Sie das nützen, solange es noch irgendwie geht. Die Amerikaner haben in ihrer Vorausschau nur bis zum Dienstag unruhige Sonne, leicht unruhige Sonne gemeldet und im THC-Rundspruch, der ja bekanntlich immer am Mittwoch vor unserem Rundspruch redigiert wird, gibt man einen Rückblick auf den 25. bis 31. August. Die Sonnenaktivität war sehr gering. Nur zum Monatsende produzierte die Fleckengruppe 6X3 einige Klasse C-Flares. Das 90-Tagesmittel des solaren Flusses beträgt 109 Einheiten und liegt damit etwa 20% über den täglichen Messwerten. Das Erdmagnetfeld wies am Vormittag des 28. August sowie an den beiden letzten Augusttagen Störungen auf. Fast täglich konnte man alle Kontinente auf 10, 14 und 18 MHz erreichen, teilweise mit sehr lautem Signal. Die DX-Möglichkeiten auf den 3 unteren Kurzwellenbändern waren durch atmosphärische Störungen eingeschränkt. Bis zum kommenden Mittwoch sagt man voraus, die Sonnenaktivität zeigt zwar eine Tendenz zu etwas höheren Fluxwerten, bleibt aber vorerst gering. Das geomagnetische Feld wird nach dem 1. September überwiegend ruhig sein. Wir erwarten zunehmend interessante DX-Möglichkeiten auf den unteren Kurzwellenbändern 14 und 18 MHz mit Einschränkungen auch 21 MHz öffnen, bevorzugt in Ost-West-Richtung. 12 und 10 Meter sind selten, aber spontan auch nutzbar, wobei die Beobachtung der Backen sinnvoll und interessant ist. So, das ist einmal, was unser Geschehen auf der Sonne betrifft. Und nun noch etwas vor den eigentlichen DX-Meldungen, was aber trotzdem alle DXer betrifft. Jedes Jahr um diese Zeit ist Hochsaison für das Einsenden von QSL-Karten für die Erweiterung des jeweiligen DXCCs. Nun, das hat sich nun gewaltig geändert. Der 30. September als Deadline wurde aufgelassen. Man kann jetzt ständig die Karten einsenden. Es wird aber auch nicht mehr die Liste, die jedes Jahr darauf im Mai erscheint, in gedruckter Form geben, sondern man wird bis dahin alles aufgearbeitet haben und die gesamte aktive Liste im Internet veröffentlichen. Nicht nur diejenigen, die etwas eingeschickt haben, sondern auch alle anderen Stationen, die gerade nichts eingeschickt haben. Also, Sie brauchen sich jetzt nicht hetzen und Karten einschicken. Es genügt, wenn Sie also dann von Zeit zu Zeit einsenden. Es heißt, die Internetliste wird entweder wöchentlich oder vielleicht sogar täglich aktualisiert werden. Dann habe ich hier noch eine andere Information, die also schon das DX-Geschehen betrifft. Und zwar ist da mal die Expedition, die für Jänner, Februar nächsten Jahres nach der Insel Peter der Erste angesetzt ist, mit dem Rufzeichen voraussichtlich 3 Jenke 0 X-Ray. Die Gruppe mit 21 Leuten, sehr viele Amerikaner, ein Norweger, ein Puerto Ricaner, auch 2 Finnen, darunter der Martileine, ein Holländer, ein Russe, ein Australier. Die Gruppe mit 21 Leuten trifft sich vom 23. bis 26. September und sie werden mit einem frisch renovierten Schiff 83 Meter lang 83 Meter lang in See stechen, voraussichtlich.
Ich nütze die Gelegenheit.
Ja, ich habe da hier leider gerade
gestört. Mit dem österreichischen Rundspruch, vielleicht kann der Karl dazwischen seine Hände wieder abdrehen. Sie hören uns im 80, 40 und 2 Meter Band über unsere Verbindungsstationen und vor allem über die Rundspruchstation OE3XNB in Mödling.
Ja, Entschuldigung bitte durch die Störung der Fremde, aber ist halt leider passiert. Jedenfalls wird man am 14. Jänner ungefähr in Punta Arenas aufbrechen und 6 bis 7 Tage unterwegs sein. Die Landung ist für dann vorgesehen. Es kommt aber eigentlich darauf an, wie der Seegang ist, damit man mit dem Helikopter überhaupt vom Schiff wegkommt oder auch wieder von dort zurückkommen kann. Jedenfalls, es tut sich was um die Insel Peter der Erste im Jänner und Februar nächsten Jahres. Ein zweites bedeutsames Ereignis in der abgelaufenen Zeit war die Expedition nach der Insel Aves, Yankee Victor 0 Delta, die vorzeitig wegen des ersten Tropensturmes oder Hurrikans abgebrochen werden musste, da sie natürlich mit irgendeinem Militärschiff dorthin kamen und das Schiff den Befehl hatte, sofort sozusagen von dort aufzubrechen, mussten natürlich auch die dort befindlichen Amateure sofort die Antennen einholen und fluchtartig die Insel verlassen. Der dritte nachfolgende Hurrikan war ja der berüchtigte Charlie, der so große Verwüstungen in Florida angerichtet hat und 26 Tote gekostet hat. Und gegenwärtig ist schon der 6. unterwegs, wobei sich ein 7. noch damit vereinigen könnte, der sehr langsam sich mit dem Auge voran bewegt, aber umso größere Stürme rundherum hat. Der dortige Gouverneur Bush, ein Verwandter des Präsidenten, hat angeordnet, dass 2,5 Millionen Bewohner fluchtartig die Gegend verlassen sollen. Es gibt kein Benzin mehr und die Autobahnen sind überlastet. Also derzeit spielt sich dort wieder etwas ab in Bezug auf Hurrikan. Wie geht's weiter? Es war angesagt, eine Expedition nach Cure Island, Kilo Hotel 7 Kilo. Diese musste auf später im Winter oder Beginn des Frühjahrs 2005 verschoben werden. Wenn ich in der Meldung zwischen den Zeilen lese, dann hat das etwas mit nicht genügenden finanziellen Mitteln zu tun, die also offensichtlich die Expedition nicht sicherstellen konnten zum kommenden geplanten Zeitraum. Eine Expedition, oder wie soll man sagen, nach den Falklandinseln wird für 20. November bis 4. Dezember angesagt, mit Teilnahme am Secret Worldwide CW Contest als Victor Papa 8 Whisky, Whisky, Whisky. Vorher und allenfalls nachher werden die einzelnen Operator mit dem eigenen Rufzeichen, der sie dort erhalten sollen, arbeiten. Diese Rufzeichen stehen mir noch nicht zur Verfügung. In Sri Lanka wird man auf 6 bis 160 Meter mit Betonung der niedrigen Bänder vom 18. bis 23. September die Station 4 Sierra 7 Delta Uniform Golf erreichen können. Das ist ein Japaner, Juliet Vivek 3 Delta Uniform Echo. Und die QSL-Karten sollen nach der Angabe des Operators versandt werden. Wahrscheinlich sind noch etliche andere mit daran beteiligt. Nicht ganz klar komme ich mit einem Zeitraum 18. bis 23. Das sind 5 Tage. Und das heißt, sie werden an 7 Tagen 24 Stunden arbeiten. Meine mathematischen Kenntnisse liegen da anders. In Gambia wird ein Belgier erwartet, Oscar November 4 Alpha Charlie Alpha, der beim Seeker Worldwide SSB Contest teilnimmt und zwar im CW-Teil und auch im Oktober im SSB-Teil dort teilnimmt. Tango 88, Quebec, Quebec auf der Republik Republik Belau ist vom 29. Oktober bis 3. November unter Contest-Teilnahme erreichbar. Ein neues Rufzeichen für die Dauer eines Jahres ist im Chart Tango Tango 8 Fox Tango. Operator ist der Fox 6 Golf Yankee Victor, der aber sehr beschäftigt ist mit dem Aufbau eines Mobiltelefon-Business-Netzes. Das ist ungefähr das, was wir als Handynetz bezeichnen. Die Karten werden über Fox 6 Golf Yankee Victor zu senden sein, aber es wird vermutlich längere Zeit dauern, bis sie beantwortet werden können. Mikronesien kann man vom 17. bis 26. September als Victor 6 3 Kilo Zulu arbeiten, in CW und SSB 60 bis 10 Meter und der Operator ist der Juliet Alpha 0 Victor Sierra Hotel. Engländer Golf 3 Micro Mer Charlie ist wieder einmal unterwegs als 7 Quebec 7 Bravo Papa X79 Quebec 5 Micro Mer Charlie und er wird dann noch einige Zeit aus sein. Wenn Sie an seine direkte Adresse Karten schicken, wird es einige Zeit dauern. Dann ist ein Schweizer angesagt für Burundi. Und zwar wird er 6 Monate bis ungefähr Februar 2005 erreichbar sein als 9 Uniform 6 Papa Mike. Er selbst ist der Hotel Bravo 9 Delta Tango Mike, der auch als Fox 6, Fox November Lima lizenziert ist. Karten an das Home Call, beziehungsweise die Heimatadresse, jetzt weiß ich nicht, in der Schweiz oder in Frankreich. So, der Victor Kilo 4 Fox Whisky kündigt für den 9. Oktober bis 23. Oktober einen Aufenthalt auf der Lord Howe Insel an, Präfix Victor Kilo 9 Lima. Dann habe ich hier noch in Erinnerung zu bringen, dass wir in Österreich noch eine Spezialstation bis zum 31. Dezember QRV haben. 80 Jahre Radio in Österreich ist das Sonderrufzeichen Oscar Echo 80 X-Ray Romeo Whisky wert. Also da könnten Sie sich noch ein Sonderrufzeichen in das Callbuch hier verewigen. Noch eine kleine Übersicht über die Stationen, die es da gibt. Ich habe schon erwähnt, Lesotho, 3. bis 12. September, 7 Papa, 8 Romeo November und 9. bis 23. September, 7 Quebec, 7 Charlie Echo. Auf Neukaledonien ist eine Station vom 16. bis 19. September, QRV. Die Insel Bonaire, eine der ABC-Inseln in den niederländischen Antillen, Papa Juliet 4, ist vom 22. bis 29. September erreichbar. Die Turks- und Caicos-Inseln kann man mit Victor Papa 5 vom 23. September bis 2. Oktober erreichen. Chesterfield wird im Oktober möglicherweise erreichbar. Seychellen ist mit Sierra 7-8 Rufzeichen angesagt vom 3. bis 20. September, aber noch mit gewissen Fragezeichen. Kamerun bei Fix Tango Juliet 6. bis 20. Oktober. Wallis und Futuna 9. bis 15. Oktober. Zentral-Kiribati Tango 30 Kilo Uniform vom 9. bis 18. Oktober. Die Lord Ho-Insel, die ich gerade erwähnt habe, 9. bis 23. Oktober. In Mikronesien ist Victor 6 mit 18. bis 23. Oktober bekannt gegeben worden. Dann wird St. Bär und Miquelon wieder mit Fox Papa-Strich Victor Echo 7 Sierra Victor vom 23. Oktober bis 2. November erreichbar sein. Da müsste auch der SSB-Contest dabei sein. Bhutan vom 24. Oktober bis 11. November müsste auch der Contest dabei sein. Gambia ist vom 27. Oktober bis 10. November mit Fragezeichen erreichbar. Swaziland dann vom 17. bis 22. November und die Falklandinsel habe ich schon erwähnt, 20. November bis zum 4. Dezember. Und die Peter, die erste Insel, leider verschoben erst Jänner oder Februar. So, und jetzt werde ich unseren Wolfgang bitten, trotz des Telefonhörers, das er da am Ohr hat, noch die Regel zu betätigen. Kopfhörer hat er schon aufgesetzt.
Ja, ja, bin also, schon da, bin schon da, Karl.
Man muss so
ja, wirklich, wenn
den Übergang ganz einfach. Ja. Okay. Also auf Wiederhören bis in 14 Tagen und nützen Sie die vermuteten besseren Bedingungen.
Vielen Dank, lieber Karl, das war der DX-Bericht im heutigen Österreich-Rundspruch. Sie hören uns im 80 und 40 Meter Band über OE3XNB und über eine ganze Liste von Verbindungsstationen ebenfalls auf diversen Relaisfunkstellen und auf Simplex S22 direkt hier aus dem Studio in Wien 23. So, jetzt ist Zeit, ein Gespräch zu beginnen mit dem Präsidenten des österreichischen Versuchssenderverbandes, Ingenieur Michael Zwingl. Und ich begrüße ihn und sage Hallo Michael, schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen Wolfgang, schönen guten Morgen an alle Zuhörer und Zuhörerinnen.
Michael, es freut mich, dass du dich gleich am Beginn dieser Rundspruchsaison bei uns meldest. Es gibt ja rund um den österreichischen Amateurfunk, hat sich ja sehr viel an interessanten und auch so fortschrittlichen Dingen angesammelt. Das heißt, es gibt eine ganze Liste an Themen, die wir doch gemeinsam jetzt ein bisschen unseren Hörern näher bringen möchten. Wenn ich mir deine Liste anschaue, und ich glaube, ich darf da vorgreifen, hast du das Letzte, was sozusagen vor der Sommerpause gelaufen ist, was den Amateurfunk in Europa bewegt hat, war die Ham Radio. Und vielleicht kommen wir gleich zu dem Thema.
Das ist richtig, Wolfgang. Die Ham Radio in Friedrichshafen hat also heuer wieder sehr viel Interesse gezeigt. Der ÖV-Dachverband war mit einem eigenen professionellen Informationsstand vertreten. Dieser versteht sich als Anlaufstelle für die ÖVSV-Mitglieder, aber auch natürlich für vielleicht potenzielle zukünftige Mitglieder, insbesondere wichtig aber auch für unsere ausländischen Freunde und fördernden Mitglieder im Ausland. Die Ham Radio in Friedrichshafen hat uns wieder Gelegenheit gegeben, insbesondere den Referatsleitern, bei Vorträgen, aber auch bei Meetings Kontakt zu den anderen Jaro-Verbänden zu halten. Und ich glaube, ein besonderes Novum, das vielleicht noch ein wenig zu wenig bekannt war, war also die Möglichkeit des XCC-Kartenchecks durch Andy, O1 Alpha Zulu Sierra, der also vor Ort entweder am ÖVSV-Stand bzw. am Stand der ARL das Checken, das Kontrollieren der entsprechenden QSL-Karten vornehmen konnte auf der Hemradio. Und da muss man sagen, das Ergebnis der Hemradio mit ca. 20.000 Besuchern beweist einmal mehr, wie hoch das Interesse am Amateurfunk in kann. Da steht drauf, staatlich geprüfter Funkamateur, wobei das Wort Funkamateur besonders groß hervorgehoben ist. Es gibt ein Logo drauf und ein Wappen, um also die Möglichkeit zu geben, den vielen fragenden Blicken, viele fahren ja vorbei am Auto, sehen die große Antenne, fragen sich, was ist das? Und hier besteht immer die Verwechslungsgefahr zum Beispiel zum CB-Funk. Und um also hier die Möglichkeit zu geben, das ein bisschen Werbung in die Öffentlichkeit zu bringen, gibt es den Heckscheibenaufkleber, der ist also auch zu bekommen im Vereinsservice. Natürlich der Bandplan und die Relaiskarten, all die Dinge, die in den Mittelbeilagen der QSB zu finden waren, die gibt es plastifiziert. Das heißt, sowohl fürs Check, aber auch zum Beispiel im Auto, sehr dauerhaft, ein Portabelbetrieb, das hält also wirklich was aus. Und dann haben wir dort auch hergezeigt die ÖVSV-Fahnen. ÖVSV-Fahnen ist vielleicht auch vielen ein Begriff, die also heuer den einen oder anderen Field Day besucht haben. Die Ortsstellen haben die Möglichkeit gratis, eine in Blau gehaltene, hohe, ich glaube, das ist ca. 4-5 Meter hohe ÖVSV-Fahne auszuleihen. Da steht also Amateurfunk drauf und die wird also geliefert mit einem Glasfibermast und man kann sie gratis ausleihen im Vereinsservice. Wenn man selbst dann eine Veranstaltung hat, dann bietet sich das an. Wir haben mehr als 10 Stück davon und diese rotieren schon im heurigen Sommer in ganz Österreich.
Das ist ein interessanter Service, ja. Das ist eine gute Idee.
Wird gut angenommen, ja, und ich freue mich drüber.
Das ist eine super Sache. Ja, Michael, Zeit für weitere Dinge, bitte.
Es hat uns in den letzten Monaten das Thema Novelle der Amateurfunkverordnung bewegt. Wir haben das zum Anlass genommen, auch neue Skripten zu entwerfen. Und natürlich auch der Fragenkatalog für die Prüfungen, für die Amateurfunkprüfungen, wurde also neu überarbeitet. Es war notwendig, von der Behörde her einen ZEPT-konformen neuen Fragenkatalog zu machen. Diese Fragenkataloge sind also mittlerweile erstellt. Sie sind mit der Behörde und mit uns abgestimmt und von der Behörde bereits auf der Webseite des BMVET veröffentlicht. Der Dachverband hat also zwischenzeitlich auch ein Ausbildertreffen organisiert. Das heißt, alle OMs, die in der Vergangenheit im Bereich Ausbildung oder Skriptenerstellung tätig waren oder gedacht haben, da was beitragen zu wollen und zu können, haben sich einmal in Wien getroffen und Ausbildungsskripten gemeinsam erstellt. Diese sind nun besonders lernpädagogisch aufgebaut und nicht alphabetisch, so wie früher, und sind im Vereinsservice erhältlich. Es ist also sowohl ein neues Skriptum für den Bereich Recht um 8 Euro erhältlich, dann das neue komplette ZEPT-Skriptum mit den neuen Technikfragen und Betriebstechnikfragen inklusive der Kurzwellenfragen um 18 Euro. Und die bekannte Einsteiger-Klasse 3-Lizenz ist um 15 Euro zu erhalten. Der besondere Dank geht hier an Walter, O2 Tango Zulu Lima, O2 TZL, der also besonders den Technikteil fast komplett zur Verfügung gestellt hat, und O1MA und O3RB haben dann dafür gesorgt, dass das Ganze in das richtige Format kommt und wie ich glaube, jetzt in sehr schöner Druckwerken vorliegt. Es ist spiralisiert, das macht das Verwenden der Unterlage als Arbeitsbuch ein bisschen leichter und es kann gedruckt werden on demand sozusagen. Wenn Änderungen auftauchen, dann kann man relativ rasch diese auch einfließen lassen.
Das heißt, es gibt nicht einen riesigen Berg von Papier, der droht zu unter Umständen nicht mehr aktuell zu sein in einem Jahr, in zwei Jahren und ähnliches, sondern das kann laufend auf letzten Stand gehalten werden.
Das ist korrekt, das liegt also auch in digitaler Form vor und damit kann es relativ leicht bearbeitet werden und aktualisiert werden.
Wunderbar. Ich sehe hier auf deiner Liste die Mitgliederdatenbank als eines der weiteren Themen.
Das ist richtig, Wolfgang. Wir haben lange Zeit immer wieder damit gekämpft, dass die Information über die zum Beispiel Adressen unserer Mitglieder in den Landesverbänden in unterschiedlichen Datenbanken verfügbar war und jedes Mal vor dem Versand einer QSB-Auflage zum Beispiel erneut übermittelt werden musste. Das war immer wieder mal fehleranfällig und jeder, der ein bisschen im EDV-Bereich sich auskennt, weiß, wenn es also mehrere Orte für eine Datenbank gibt, wo die also in Teilen gehalten wird, dann gibt es also immer auch mehrere Versionen und gerade das ist also die Schwierigkeit dann. Wir haben daher gemeinsam, das heißt die Landesverbände und das EDV-Team des Dachverbandes, das Projekt gestartet einer Online-Mitgliederdatenbank. Dieses Projekt ist also jetzt soweit fertig, um in Betrieb zu gehen. Was ist der Vorteil einer Online-Mitgliederdatenbank? Der Vorteil liegt also darin, dass es nur mehr eine einzige Datenbank gibt, die also zentral gehalten wird. Allerdings, da darf man also das nicht missverstehen, es ist also nach wie vor so, dass die Landesverbände für die Daten verantwortlich sind, diese auch warten und nicht der Dachverband dies tut. Der Vorteil der Online-Datenbank ist, man kann also wesentlich rascher was dran ändern, man muss also die Daten nicht auf einer Diskette zum Beispiel übermitteln, sondern editiert sie im Internet auf einer sicheren Leitung und die Änderungen sind sofort auch für die Druckerei, für den QSB-Versand verfügbar. Es gibt daher nur einen Datensatz pro Mitglied und das Mitglied hat in der Zukunft auch die Möglichkeit, selbst die Daten einzusehen und zum Beispiel Interessensgebiete einzugeben und zu verändern. Und diese Interessensgebiete sind wiederum Basis für unsere Referatsleiter, um also Informationen gezielt an die Mitglieder weitergeben zu können. Wobei auch ein Punkt in der letzten Zeit sehr beliebt ist, das ist unser E-Mail-Forward-Service, das heißt rufzeichen@övsv.at als E-Mail-Adresse zu haben, ist also durchaus ein beliebtes Service.
Also das heißt, die Datenbank wurde jetzt technisch zentralisiert, wird aber weiterhin von den einzelnen Landesleitern, also das heißt Adressenänderungen und ähnliches, gehen nach wie vor an den Landesleiter.
Das ist ganz genau richtig und darauf möchte ich also nochmal speziell hinweisen. Adressänderungen können also nur in den Landesverbänden vorgenommen werden.
Alles klar. Ist aber sicherlich auch ein großer Fortschritt im Bereich der EDV-Verwaltung. Ich habe hier weiterstehen, dass für bestimmte Referate neue Leiter gesucht werden.
Ja, das ist zum Teil richtig. Es ist so, dass im ÖVSV-Dachverband ja für einzelne Fachbereiche und Themenbereiche Referatsleiter existieren, die Aufgabe haben, diesen Themenbereich vor allem national, aber auch international abzustimmen und entsprechende Impulse zu setzen. Da gibt es also Referate für ATV, für Amateurfernsehen, für Diplome, für Kurzwelle, für UKW, für Contest etc., um nur einige zu nennen. Und es ist so, dass es schön wäre, wenn wir ein bisschen mehr Unterstützung hier bekämen. Insbesondere zum Beispiel einen eventuell neuen Referatsleiter für Bild und Schrift. Das hat die Ursache darin, dass sich die digitalen Betriebsarten natürlich rasant weiterentwickeln. Früher mal war das also hauptsächlich RDTY und Packet Radio. Ich glaube, mittlerweile im Zeitalter der Soundkarte sind wir also da weit drüber hinaus und würden also hier dringend Unterstützung benötigen. Aber auch neue Referate, die also bis jetzt im Dachverband zumindest nicht so präsent waren, wie zum Beispiel Jugendarbeit oder Ausbildung, aber auch digitale Sprache wäre ein interessantes Referat, wo wir Mitarbeiter suchen und diese sollten auch Kenntnisse haben, ein bisschen in der EDV, nicht nur im Themenbereich selbst. Und schön wäre es gerade für die internationale Arbeit innerhalb der JARO, wenn also auch zumindest Englischkenntnisse mit dabei wären.
Ein weiteres Thema, das den Amateurfunk ja seit einigen Jahren bewegt, ist Powerline PLC und auf diesem Sektor bist du ja schon seit langem sehr engagiert, Michael.
Ja, das ist ein Thema, das hat sich enorm entwickelt, mittlerweile international. Ich darf erinnern, vor einigen Jahren, ich glaube es geht zurück aufs Jahr 2000, musste man noch erklären, was Powerline ist, die Datenübertragung über das Stromnetz und worin hier die Bedrohung für den Amateurfunk, aber nicht nur für den Amateurfunk, sondern für den ganzen Kurzwellen-, Radio- und Funkbereich liegt, nämlich an den störenden Abstrahlungen, die von den Stromleitungen, die ungeschirmt sind und als Antenne wirken, ausgehen. Mittlerweile hat sich das geändert, auch in Amerika und sogar in Australien gibt es Feldversuche und vehemente Proteste dagegen. Ich darf erinnern, dass der ÖVSV-Dachverband auch sehr aktiv war im Bereich Normengebung und im Bereich EU-Kommission. Wir haben versucht, die Lobbyarbeit der Industrie und Wirtschaft dort auch dieser zu begegnen und für Verständnis für unsere Sichtweise der Dinge zu werben. Der derzeitige Stand, über den möchte ich eine kurze Auskunft geben, und das sind zwei Teile. Teilen einerseits das Gerichtsverfahren mit der Lindstrom GmbH und das andererseits der Stand der Verwaltungsverfahren in Linz und Tirol. Ich bitte um Verständnis, dass das also nur ein kurzer Abriss sein kann. Es ist so, dass wir unsere Gegenspieler natürlich nicht vollinhaltlich über unsere Strategie informieren möchten auf diesem Wege. Nun, das Gerichtsverfahren. Hier ist es so, dass wir eine Pressemitteilung hinausgeschickt haben und das schon vor einiger Zeit, worauf die Lindstrom GmbH sowohl den ÖVSV-Dachverband als auch mich persönlich als Präsident geklagt haben. Es ist ein Verfahren am Handelsgericht anhängig und wir haben also auch eine einstweilige Verfügung zu befolgen, wonach also gewisse Aussagen in der Form momentan nicht wiederholt werden sollen. Es gab bereits eine erste Verhandlung und der Versuch, einen Vergleich herbeizuführen mit der Lindstrom, der wurde also von der Lindstrom GmbH abgelehnt. Wir als ÖVSV glauben also grundsätzlich nicht Unrechtes behauptet zu haben und werden also jetzt versuchen, dies auch zu beweisen. Derzeit, und das ist auch eine häufige Frage, derzeit verfügen wir über finanzielle Rücklagen für dieses Thema, weil wir rechtzeitig damit gerechnet haben, dass so ein Fall eintreten könnte. Wir hoffen aber auf die Hilfe der JARU, auch in finanzieller Hinsicht. So viel also zum Gerichtsverfahren selbst. Wie sieht es in Linz und in Tirol in den betroffenen Gebieten, in den PLC-betroffenen Gebieten aus? Im Verwaltungsverfahren, das heißt, das ist das Behördenverfahren, das also zum Beispiel bei der Funküberwachung startet, aber nicht nur dort. Hier ist also Folgendes zu sagen, nach entsprechenden Störungsmeldungen ist also seit Jahren ein Verfahren bei der Fernmeldebehörde, bei den zuständigen Fernmeldebehörden anhängig. Und es gibt also unterschiedliche Sichtweisen der Dinge. In Tirol, in OE7, da versichert uns sowohl die Fernmeldebehörde als auch die Landesregierung, also Elektrotechnikbehörde, dass bei Störungen eines Ortsansässigen, das heißt also Tiroler, Funkamateurs, das Powerline im betroffenen Gebiet untersagt werden würde. So verstehen wir das zumindest. Und es gibt also auch schon, glaube ich, einen Fall, wo das geschehen ist, in Hall in Tirol. Und für diese Haltung haben wir also grundsätzlich Verständnis und möchten uns auch dafür bedanken, wiewohl der ÖVSV der Meinung ist, dass das nur ein Teil des Problems abdeckt. In Linz gibt es eine Reihe von Betroffenen. Der Ausbaustand von Powerline in Linz schreitet ja enorm voran. Nicht zuletzt dank von EU-Geldern, die diese Breitbandinitiative fördern sollen. Der Ausbaustand ist also derzeit besonders in Linz-Urfahr, aber auch in Biesenfeld, am Bindermichel, in Linz-Auwiesen und auch in Ansfelden, Freiendorf, sehr stark zu hören. Und ich kann also berichten, es gab ungefähr im April, Mai einen oder mehrere Lokalaugenscheine, zum Beispiel beim OE5 Uniform Lima, beim Josef. Da hat also sowohl die Funküberwachung Linz als auch der Leiter der des Fernmeldebüros, Herr Dr. Ibinger, als auch hochrangige Vertreter des Bundesministeriums, also der obersten Post- und Fernmeldebehörde, unter anderem der Herr Dr. Singer und der Herr Diplom-Ingenieur Marx. Sie waren also beide dabei bei diesem lokalen Augenschein. Dabei wurde also nicht nur der Amateurfunk einseitig durch Powerline gestört, sondern auch der DRM-Empfang, der neue digitale Radioempfang auf Kurzwelle wurde also unmöglich. Und das BMVED hat also, um das also zu dokumentieren und zu überprüfen, einen eigenen Messempfänger für DRM mitgebracht. Als Konsequenz daraus wurde also ein Amtssachverständigengutachten in Auftrag gegeben. Das wurde also vom Herrn Ingenieur Zenz vom BMVED auch ganz unabhängig als Experte erstellt. Und es zeigt angeblich, muss ich dazu sagen, Messwerte von weit über 20 dB über der NB30. Zur Erinnerung, der NB30 ist also eine Norm, die in Deutschland ungefähr als Richtwert versucht wurde einzuführen, um diese Störungen mit einem Grenzwert zu belegen. Dieser Grenzwert ist aber von der EU-Kommission beeinsprucht worden und nicht wirklich rechtskräftig, in Österreich schon gar nicht. Dieses Amtssachverständigengutachten, von dem ich vorhin gesprochen habe, das soll also nun die Grundlage zu einem weiteren Einschreiten der ersten Instanz sein. Eine Kopie dieses Gutachtens wurde dem ÖVSV und auch den Linzer Betroffenen zugesagt, aber bisher verweigert. Es bleibt also jetzt abzuwarten, wie die Behörde weiter vorgehen wird. Der ÖVSV beschreitet alle weiteren Rechtsmittel, die uns zur Verfügung stehen, als Staatsbürger und als Interessensvertretung, bis hinauf zum Verwaltungsgerichtshof. Ich darf also auch mitteilen, dass wir den Volksanwalt zum wiederholten Mal eingeschaltet haben, um einen eventuellen Missstand in der Verwaltung zu prüfen. Und dass das Thema also sehr kontroversiell diskutiert wird, glaube ich, das liegt in der Natur der Sache. Ich muss mich aber gleichzeitig auch bedanken beim Bundesministerium für Verkehr, Innovation, Technologie, denn das BMVED hat also in internationalen COCOM-Sitzungen in Brüssel bisher eine eher ablehnende Haltung zu PLC eingenommen, insbesondere im Hinblick und Hinweis auf die geltenden ITU-Fernmeldeverträge. Und das muss ich sagen, ist also hoch anzurechnen und dafür bedankt sich der ÖVSV in aller Form. Grundsätzlich für alle Betroffenen kann ich nur sagen, es ist wichtig, sich weiter zu wehren. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass es Sinn macht. Und gleichzeitig darf ich allen anderen Funkamateuren anheimstellen zu sehen, dass sicherlich nicht nur einige wenige betroffen sind, sondern dass wir alle betroffen sind, weil wir dann mit einem zum Beispiel Linzer Funkamateur oder einem Londoner Funkamateur oder wo auch immer das dann eingeführt wird, nicht funken können. Also das heißt, es gibt nicht nur die Situation, dass man lokal betroffen sein könnte, sondern wir alle, die Gemeinschaft der Funkamateure, ist natürlich betroffen dadurch, dass man mit diesen Funkamateuren in diesen Städten, die PLC eventuell bereits im großen Stil ausgerollt haben, nicht mehr Kontakt aufnehmen können. Das in kurzen Worten, so kurz als möglich, zum Thema Powerline. Bitte, Wolfgang.
Ja, es ist natürlich ein breites Thema, das noch lange leider nicht abgeschlossen sein wird. Kommen wir aber zu einem wesentlich erfreulicheren Thema. Der Amateurfunk braucht ja Öffentlichkeit, er braucht Bekanntheit, auch Medienecho. Und eines der größten österreichischen öffentlich-rechtlichen Medien, Radio Ö3, hat sich vor kurzem mit dem Amateurfunk positiv beschäftigt.
Das ist korrekt, Wolfgang. Viele Funkamateure werden den sogar selbst gehört haben. Am 11. August um ca. 9.30 Uhr gab es einen Kurzbericht in der Sendung Radio Holiday im nationalen Rundfunkprogramm Ö3 zum Thema Amateurfunk und Meteoritenschauer während der Perseiden. Und darin konnte also O1 Sierra Oskar Whisky, Livom Ottmar, über seine erhöhten Reichweiten der Amateurfunkstation mittels Meteor-Scatter berichten. Es war also ein sehr positiver Bericht, sehr positives Schlaglicht auf unser Hobby und war also die Möglichkeit, eine Facette unseres Hobbys einer sehr breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Ö3 hat doch immerhin Hörerreichweiten von teilweise knapp um die Million Hörer in Österreich und ich möchte also dem Ottmar Oien Sierra Oskar Whisky recht herzlich für seine Initiative danken. Gleichzeitig der Appell, machen Sie es genauso, berichten Sie zum Beispiel Ihren Lokalmedien. Sie werden überrascht sein, wie dankbar die manche Themen oft aufgreifen.
Eine feine Sache und ein gutes Echo in den Medien, glaube ich, ist nicht zu unterschätzen für uns. Du hast ja einen Punkt 4, digitale Sprache. Da gibt es einige Erklärungen, glaube ich, jetzt zur Situation, die sehr viele Türen in Bezug auf Nutzung von digitaler Sprache öffnen.
Das ist richtig, Wolfgang. Digitale Sprache, kurzer Ausblick, was versteht man da darunter? Es geht darum, dass nicht nur digitale Betriebsarten, die also Bild und Schrift übertragen sollen, im Amateurfunk Platz greifen, wie zum Beispiel PSK 31 oder was auch immer, sondern auch diese digitalen Übertragungsmedien und Modulationsarten verwendet werden können, um Sprache zu übertragen. Ich darf also daran erinnern, dass es ja in unserer Zeit bereits gang und gäbe ist, ohne dass jemand drüber nachdenkt. GSM-Telefon läuft also seit Jahren voll digital. Alle analogen Netze wie das C-Netz oder D-Netz sind also längst abgeschaltet. Der ÖVSV-Dachverband hat daher die Initiative ergriffen und auf Anfrage haben wir von der obersten Post- und Fernmeldebehörde die Auskunft erhalten, dass alle digitalen Modulationsarten grundsätzlich für Versuche im Amateurfunk verwendet werden können. Sofern das Rufzeichen regelmäßig zum Beispiel in CW gesendet wird. Das ist ganz ähnlich wie schon derzeit bei den anderen digitalen Bild- und Schriftübertragungsmodulationsarten oder Betriebsarten. Und das öffnet den Weg für die digitale Sprache, Digital Voice, zum Beispiel mittels DRM oder OFDM, CoFDM, GMSK-Modulationen, oder eventuell sogar das Brettspektrum. Wichtig dabei ist nur, die maximal zulässige Bandbreite pro Band einzuhalten. Also ich erinnere daran, dass es maximale, unabhängig von der Modulationsart, maximale Bandbreiten gibt, die laut Funk auf den einzelnen Bändern einzuhalten sind. Und daran müssen wir uns natürlich halten. Der ÖVSV und ich persönlich glauben ganz stark daran, dass sich der Amateurfunk auch in dieser Hinsicht weiterentwickeln muss, um nicht als einziger Funkdienst, als einziger analoger Funkdienst zurückzubleiben. Derzeit senden ja also schon alle anderen Mobiltelefone und digitale Satellitenfernsehen, alle Datendienste digital. Einige Stichwörter, ich habe schon GSM genannt, andere werden wären das DECT-Telefon, also Schnurlot-Telefon, aber auch UMTS, DAB, DVB und so weiter. Also für den Funkamateur eröffnen sich hier enorme Experimentierfelder und natürlich wird der Funkamateur von morgen auch mit diesen neuen Chipsätzen und mit Softwarelösungen experimentieren und senden. Er kann dies und die ersten Ansätze mittels zum Beispiel Soundkarte auf Kurzwelle Sprache zu übertragen, sind also aus der Hemradio in Friedrichshafen schon zu sehen gewesen. Man kann zum Beispiel von der Firma Thales Communication ein Programm herunterladen, das heißt SWDV, also Shortwave Digital Voice, oder es gibt die Hamdream Version, die also eine 3 kHz Bandbreite Lösung von DRM, also Digital Radio Mondial, darstellt. Hier, glaube ich, kommt einiges Neues auf uns zu, Wolfgang.
Ja, ich denke, dass das den Amateurfunk ungeheuer auffrischen und beleben kann, wenn eben sozusagen klassische und moderne Technologien hier sich die Hand reichen. Ja, du hast jetzt noch einen letzten Punkt auf deiner geschriebenen Liste. Ich denke, du hast noch einiges im Hinterkopf, aber gehen wir jetzt noch zu deinem Punkt 5, und zwar zur langen Nacht, nicht der Messer, sondern der langen Nacht der Sterne.
Ja, es ist so, dass am 18. September in Deutschland, Österreich und der Schweiz ca. 160 hauptsächlich technische Institutionen, zumeist der Raumfahrt, die lange Nacht der Sterne als Event ausgerufen haben. Am 18. September abends wird es daher einen Kontakt mit der internationalen Raumstation ISS geben. Und hier ist also geplant, dass die Clubstation Delta Lima 0 Echo Sierra Alpha, die Clubstation der ESA, des ESA Operation Centers in Darmstadt auf 2 Meter mit der ISS Amateurfunkverkehr abwickeln wird, als Demonstration. Und zwar, soweit ich informiert bin, wird das also auf 145-800 passieren, und zwar mit dem Astronauten Kilo Echo 5 Alpha India Tango, der sich derzeit auf der ISS befindet. Und es wird also ein recht großer Andrang an Interessenten erwartet, da sich also über 160 Institutionen international darin beteiligen, insbesondere mit entsprechenden Medienspektakel. Und da das Flugfenster für Österreich auch sehr günstig liegt, macht also sicher Sinn, zuzuhören. Die ISS wird also zum gegebenen Zeitpunkt am 18. September abends über Österreich auch gut zu hören sein.
Kann man das sagen, heute hier habe ich wieder einen Brösler. So, das dürfte jetzt...
Hat die Technik im Griff?
Naja, ich hoffe, ja.
Das müssen wir auf digital umstellen.
Naja, sicherlich. Naja, hin und wieder, aber das Objekt, wo sozusagen zunächst einmal die Schallschwingungen eingefangen werden, das Mikrofon, und wir verwenden ja ein sehr, sehr hochwertiges Studiomikrofon, aber es ist doch schon einige Jahre alt. Und da gab es einen Brösel an einem Schalter. Ich glaube, ich habe ihn im Griff. Gut, lieber Michael, hast du darüber hinaus jetzt noch Themen, weil du das so perfekt vorbereitet hattest? Aber ich denke, du hast sicher noch irgendwas im Hintergrund.
Ja, nur einen kurzen. Und zwar möchte ich darauf hinweisen, auf die ZEPT-Regelung. Hier gibt es ja die Situation, dass in Österreich Inhaber der ZEPT Lizenzklasse 2 auf Kurzwelle arbeiten dürfen. Das ist, glaube ich, mittlerweile hinlänglich bekannt. Und wir diese Tatsache auch in, mittels Novelle in unserer Amateurfunkverordnung mittlerweile fest verankert haben. Also das heißt, in Österreich gibt es nur mehr eine TEPT-Lizenz. Nun möchte ich darauf hinweisen, dass das auf der Welt nicht selbstverständlich ist und insbesondere auch in Europa noch nicht umgesetzt ist, noch nicht überall umgesetzt ist. Der Betrieb auf Kurzwelle für Klasse 2 Lizenzierte ist weiterhin erst in 12 europäischen Ländern gestattet. Die nationalen Bestimmungen sind also für Österreicher mit einer TEPT-2 Lizenzklasse dort weiterhin unbedingt zu beachten. Was meine ich damit? Also zum Beispiel beliebte Urlaubsländer wie Spanien oder Italien haben diese Regeln nach wie vor nicht umgesetzt. Das heißt, genau genommen darf also ein TEPT-2 lizenzierter Österreicher dort zwar mit der TEPT-Lizenz weiterhin auf UKW funken, nicht aber auf Kurzwelle. Die Länder, wo wir diese Situation nicht mehr haben, also schon auf Kurzwelle funken dürfen, werden kurz aufgezählt: die Schweiz, Großbritannien, Belgien, Holland, Irland, Luxemburg, Finnland, Deutschland, Kroatien, Dänemark, Island, Frankreich, Norwegen und Polen. Darüber hinaus zum Beispiel auch Länder wie Australien und Neuseeland, wo also die TEPT-Lizenz auch gilt. Und auch in anderen Ländern bitte ich, dass also vor dem Reiseantritt und insbesondere vor dem Betrieb auf Kurzwelle nochmal zu überprüfen. Es ist also so, dass Österreich hier mit der Novelle der Amateurfunkverordnung relativ weit vorne ist und dass selbst in Deutschland einstweilen nur die Übergangsregelung gilt und auch noch keine neue Amateurfunkverordnung existiert.
Glaube ich, ein wichtiger Hinweis, wenn man das jetzt fast schon, wir haben zwar alle sehr gemotschkert, wie man das hier bei uns in Ostösterreich sagt, weil es doch eine Weile gedauert hat, bis die Möglichkeiten auch gesetzlich umgesetzt waren, aber wenn man daran denkt, dass also doch, wie du sagst, eine Reihe von Urlaubsländern, auch Nachbarländer der Regelung noch nicht komplett und vollinhaltlich beigetreten sind, sollte man eigentlich ganz zufrieden sein, denke ich.
Das denke ich auch, Wolfgang, und deshalb wollte ich nochmal darauf hinweisen, es gibt auch sonst immer genug Gründe, sich die nationalen Regelungen vor Reiseantritt genau anzusehen. Ich komme zum Beispiel gerade aus Griechenland. Auch dort ist es zum Beispiel so, dass man im 80-Meter-Band sehr viele Bereiche nicht verwenden darf, zum Beispiel auch den Bereich, in dem gerade auf 3640 unser Rundspruch läuft. Also eine Rundspruchbestätigung aus Griechenland ist nicht zulässig.
Alles klar, sollte man wissen. Lieber Michael, ich bedanke mich recht herzlich für das lange, ausführliche Gespräch. Würde mich, sage ich aber gleich, hier auch coram publico dazu sehr freuen, wenn es doch bei den einzelnen Rundsprüchen immer wieder Meldungen von deinerseits gibt. Es müssen ja nicht gerade 25 Minuten sein, aber wir werden das eine oder andere Thema gerne hier gemeinsam im Rundspruch aufgreifen. Und in dem Sinne sage ich dir für heute noch einen schönen Sonntag und danke fürs Reinkommen in die Sendung.
Vielen Dank, lieber Wolfgang, und schönen Sonntag allen Zuhörern.
Das war ein Gespräch mit dem Präsidenten des österreichischen Versuchssenderverbandes, Ingenieur Michael Zwingel, OE3, Mike Zulu, Charlie. Hier ist der Österreich-Rundspruch im 80, 40 und 2 Meter Band über OE3XNB, OE1 Whisky Bravo Sierra und die angeschlossenen Stationen. Wir haben fast eine Stunde gefüllt. Ich möchte nur ganz kurz noch eine Minute nützen, um die nun am nähersten liegende österreichische Amateurfunkveranstaltung anzukündigen. Das ist der 18. internationale Herbstfield Day in Gosau am Dachstein vom 10. bis 12. September. Das Programm, Freitag, 10. September, 20 Uhr, zwangloses Eintreffen in Gasthof Pension Gamsjäger in Gosau Hintertal, Samstag, 11. 9 Uhr, Treffpunkt beim Tourismusbüro in Gosau, dann weiter zum Fieldsee-Gelände. Es gibt eine Einweisung über das Krippenstein-Relais. Dann 14 bis 16 Uhr, Gosauer Gänsenjagd, ein Funkwettbewerb, wo Geschicklichkeit und Betriebstechnik der Teilnehmer zählen. Peilgeräte sind aber nicht erforderlich, also man lasse sich überraschen. 19 Uhr gemeinsames Abendessen im Gamsheger. Sonntag, 12. September, Fortsetzung des Fieldes am Gelände des Gasthofes Gamsheger. Und für eventuelle Rückfragen steht Ihnen gerne zur Verfügung um Ingo König, OE2IKN, Mondseerstraße 45 in St. Gilgen. Ah ja, jetzt weiß ich, woran ich mich hätte wenden sollen. Wir waren vor kurzem im Urlaub in St. Gilgen. Naja, Näheres später. Anschrift Tourismusbüro Gosau am Dachstein. Telefon gebe ich Ihnen am besten weiter, 061 36 82 95 oder die Herberge der Gamsjäger 061 36 85 16. So, das ist also noch einmal der 18. internationale Herbstfield Gosau am Dachstein am 10. bis 12. September. Und ganz, ganz zum Schluss muss ich Ihnen noch einen Silent Key durchgeben. Ich habe es während der Sendung telefonisch hereinbekommen. Verstorben ist Rupert Wetsch, Oscar Echo 3 Romeo Whisky Alpha. Um Rupert Wetsch, OE 3 Romeo Whisky Alpha. Das Begräbnis wird am Dienstag, dem 7. September um 14 Uhr auf dem Friedhof in Bisamberg stattfinden. Am Dienstag, dem 7. um 14 Uhr, Friedhof Bisamberg. Und für OE3RWA nun, wie das bei uns so braucht, ist ein paar Sekunden Funkstille. Hier ist der Österreich-Rundspruch im 80, 40 und 2 Meter Band. Wir bedanken uns für heute bei Ihnen für das Zuhören. Bestätigungsverkehr jetzt über OE3URA, dem Kurt im 80 Meter Band, OE1PYA auf Simplex S22. Und ich denke, es wird eine ganze Reihe weiterer Bestätigungsstationen geben, die Ihre Bestätigung gerne entgegennehmen. Bis zur nächsten Sendung bedankt und verabschiedet sich OE1 Whisky Bravo Sierra und wünscht Ihnen für heute wie immer noch einen schönen und angenehmen Sonntag.